zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Thema heißt Einsamkeit. Einsamkeit in schwierigen Zeiten. Sie haben alle viel durchgemacht. Ich auch. Der Witz ist, das Ganze hat im Grunde genommen die Problematik verstärkt, um die es jetzt geht. Und warum das so ist und was das alles mit sich bringt, das möchte ich mit Ihnen kurz durchgehen. Und ich möchte mit Ihnen auch durchgehen, dass uns das Problem, obwohl uns die Pandemie verlassen wird, nicht verlassen wird. Das hat bestimmte Gründe und auf die komme ich auch zu sprechen. Wir sind ein soziales Wesen. Das hört sich erstmal ganz banal an, aber es ist überhaupt nicht so banal. Denn außer uns gibt es eigentlich noch die Ameisen, die sind sehr soziale Wesen, noch sozialer als wir. Aber wir sind unter den Primaten mit Abstand die sozialsten Wesen. Die anderen, die es da noch gibt, die leben in kleinen Gruppen oder letztlich wirklich vereinzelt, vielleicht noch in einer Familie für eine gewisse Zeit. Wir bilden nicht nur Verbände oder wie vor 100.000 Jahren Horden so von bis zu 150, sondern seit Jahrzehntausenden bilden wir noch größere Gruppen, die dann auch intern noch eine ganz andere Kohäsion haben, also noch einen ganz anderen Zusammenhalt, die auch noch viel besser funktionieren. Und innerhalb dieser Gruppen haben wir wiederum ein paar, ich sag mal, Bereiche unserer Gemeinschaft. Und da kann man Folgendes unterscheiden, nämlich die Anzahl der Bekannten. Und nun ist es so, dass man glücklicherweise nicht die Wissenschaft so gemacht hat, dass man die Leute gefragt hat, sagt mal, wie viele Bekannte habt ihr? Da kriegt man heute alle möglichen Antworten von, naja, 7.000 bis zu vielleicht 3. Man fragt schon genauer nach, nämlich, ja, wer steht denn alles so in deinem Adressbuch? Das ist heute auch zum Teil sehr viel. Die beste Studie, die es dazu gibt, ist die sogenannte Christmas Card Study. Wie viele Leuten schreibst du eine Weihnachtskarte? Das kann man jeden Einzelnen fragen. Und was da herauskam, ist 150. Jetzt heißt das nicht, dass jemand 150 Weihnachtskarten schreibt. Nein, tut er nicht. Aber wenn er zum Beispiel an eine Familie schreibt, wo 5 Leute sind, da braucht er nur 30 Weihnachtskarten zu schreiben, weil das sind dann schon 150 Leute, an die er eine Weihnachtskarte geschrieben hat. Und tatsächlich, wenn man sich so anschaut, wie das die Leute machen, und das ist eben die Christmas Card Study, das hat man tatsächlich befragt und entsprechend publiziert, da kommt man auf bis zu 150, aber mehr nicht. Manche eben auch durchaus weniger. Jetzt gibt es Freunde. Und da gibt es gute Freunde und beste Freunde. Und da kann man auch nicht fragen, wie viele beste Freunde haben Sie? Sagen wieder manche 17 und die anderen sagen 100 und die anderen sagen 2. Wie fragt man nach den besten Freunden? Das ist auch sehr interessant. Da fragt man zum Beispiel, sagen Sie mal, wie viele Leute, und jetzt lassen wir mal Ihre Verwandten weg, kennen Sie eigentlich, bei denen könnten Sie nachts um 3 klingeln und fragen, du, kann ich mal bei dir auf der Couch schlafen, mir geht's gerade nicht so gut, lässt du mich rein? Und wenn Sie ehrlich sind, da gibt's nicht so viele, wenn man mal wirklich Vater, Mutter und die Kinder und die Geschwister weglässt. Nur die Freunde, bei denen man das kann, ohne dass die Wenn und Aber sagen, ja, komm rein, leg dich hin. Das sind 3 bis 5. Mehr nicht, muss man ganz klar sagen. Mehr nicht. Natürlich hat der ein oder andere mehr, aber keineswegs alle. Manche haben auch nur 2 oder einen. Das ist einfach so. Freunde, wie fragt man nach guten Freunden? Das ist eigentlich am einfachsten. Wie viele Leute laden Sie so zu Ihrer Geburtstagsfeier ein? Geburtstag feiert man so, ja, mit den guten Freunden eben. Und das sind dann so bei Männern etwa 15 im Mittel und bei Frauen etwa 19 im Mittel. Auch das ist so gut untersucht, weil man sich eben um das soziale Umfeld, wie sieht denn das aus von Menschen? Das wollte man einfach genauer mal quantitativ charakterisieren. Und die Studien, die es dazu gibt, da kommt etwa das raus, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe. Wir sind also verdammt soziale Wesen mit 150 Bekannten, 15 guten und 3 besten Freunden. Und was uns jetzt passiert ist vor einem guten Jahr, also zu Beginn des ersten Lockdown, ist, dass wir alle einerseits mehr Zeit hatten, weil wir ja bestimmte Dinge nicht mehr machen sollten, die wir aber oft allein verbrachten. Das gefällt uns nicht, weil wir mit sozialer Distanz nicht klar kamen. Es kommt Langeweile auf und wir kommen ins Grübeln. Und bevor wir jetzt gemeinsam weiter grübeln, da möchte ich mit Ihnen ein paar Fakten durchgehen, die wichtig sind und die leider gerade bei den Lockdowns nicht gut kommuniziert wurden. Nämlich erstens, sozialer Abstand ist nicht das gleiche wie körperlicher Abstand. Und es geht um körperlichen Abstand bei der Pandemie. Ein amerikanischer Soziologe aus Kalifornien hat es im April 2020 gleich richtig gesagt: Nein, Leute, es geht nicht um Social Distancing. Es geht um Distance Socializing. Wir sollen Distanz halten, aber natürlich uns weiter miteinander beschäftigen, miteinander Kontakte haben. Und das haben viele Leute falsch verstanden. Viele Leute haben verstanden, wir sollen uns isolieren. Und das sollten wir gar nicht. Wir sollten körperlichen Abstand halten und wir sollten uns definitiv nicht sozial isolieren. Und was definitiv noch der Fall ist, wir sollten uns nicht der Einsamkeit hingeben, denn soziale Isolation ist nochmal nicht das gleiche wie Einsamkeit. Wer also die Corona-Verordnung als verordnete Einsamkeit erlebt oder gar umgesetzt hat, der lag zweimal falsch. Und das hat tatsächlich Konsequenzen. Das wurde auch nicht so gut kommuniziert. Und deswegen ist es wichtig, sich das klar zu machen. Zunächst mal, körperlicher Abstand ist was anderes als sozialer Abstand. Sie können telefonieren, dann sind Sie sozial beieinander, aber körperlich woanders. Und das ist genau das, was gemeint war. Nebenbemerkung, telefonieren ist das Beste. Denn wenn Sie chatten, dann haben Sie wieder, sind Sie ständig visuell, werden Sie darauf gestoßen, dass Sie hier Abstand haben. Wenn Sie telefonieren, werden Sie nicht dauernd darauf gestoßen, denn Sie sind am Telefonieren. Und Ihr geistiges Auge liefert Ihnen den anderen. Und wenn Sie den kennen, und dann kann man eben verlustlos telefonieren, dann macht Ihnen Ihr geistiges Auge, Ihre Vorstellungsfähigkeit, macht Ihnen den ganzen Rest. Wenn Ihr Partner lacht, sehen Sie den Lachen. Sie hören den nicht nur, weil den Film, den machen Sie sich dazu. Das ist beim Telefonieren mit Fremden was anderes, aber davon rede ich ja nicht, wenn es um Socializing geht. Das ist ja genau das, dass ich Kontakt mit meinen Verwandten und Bekannten aufnehme. Und da, weil ich die kenne, läuft eben das Kopfkino mit. Und da brauche ich kein wirkliches Kino. Und das ist dann nicht nur besser, weil ich muss mich weder kämmen noch schminken, bevor ich die Konversation beginne, was viel Zeit spart, je nachdem. Und ich brauche auch viel weniger Strom. Denn es wird viel mehr Informationen übertragen, wenn ich ein Bild übertrage, als wenn ich nur Toninformationen übertrage. Und deswegen ist das Telefonieren auch für den Globus am besten und nicht bloß für die Kommunikation. Also, Einsamkeit, das ist das, was wir definitiv nicht wollen. Und deswegen ist es zunächst mal noch wichtig, dass man soziale Isolation als objektive Tatsache, also man kann objektiv schauen, wie sozial isoliert ist einer. Das Gegenteil davon ist Einsamkeit und das ist das subjektive Erleben. Beides ist nicht dasselbe, es überlappt. Also je isolierter ich bin, desto einsamer bin ich auch, das stimmt. Aber die Korrelation, also wie stark hängt das zusammen, ist nur etwa 0,2 und das ist eine schwache Korrelation. Ich habe es mal versucht, hier mit diesem Venn-Diagramm darzustellen. Also soziale Isolation und das Erleben von Einsamkeit ist keineswegs das Gleiche, sondern es gibt Leute, die sind sozial isoliert, aber erleben sich überhaupt nicht als einsam. Die haben einmal in der Woche Kontakt mit ihren guten Freunden und für die reicht das aus. Und sie telefonieren vielleicht noch am Wochenende mal mit ihren Kindern oder ihren Eltern und das ist gut für die. Und es gibt andere, die baden ständig in der Menge und fühlen sich total einsam. Das gibt es eben auch. Zum Beispiel Depressive, die je mehr sie in der Menge sind, umso mehr erleben, wie wenig Kontakt sie sozusagen gefühlt mit den anderen haben. Und sich deswegen besonders einsam fühlen, wenn sie in der Menge sind. Das gibt es. Also in der Psychiatrie kennt man das. Und dieses Einsamkeitserleben, um das auch mal ganz klar zu sagen, das ist mittlerweile so gut untersucht, dass man ganz klar behaupten kann, Einsamkeitserleben ist negativ konnotiert. Man weiß, dass Einsamkeitserleben unser Schmerzzentrum einschaltet. Und Schmerzen sind nun mal unangenehm. So sind die auch definiert. Er sagt, ich habe gerne Zahnschmerzen, den fragt man eigentlich gern zurück. Moment mal, was meinst du mit Zahnschmerzen? Denn Schmerzen sind definitionsgemäß unangenehm. Und Einsamkeit, nochmal, ist definitionsgemäß unangenehm. Wenn jemand sagt, aber ich bin aber gerne einsam, denn meistens habe ich viel Kontakt und gerade am Wochenende tue ich so gerne die Füße hoch. Nein, dann muss man sagen, du kannst das sagen, weil du das Wort Einsamkeit ein bisschen eigenartig gebrauchst. Wenn du dich sozusagen korrekt ausdrücken wolltest, müsstest du sagen, ich bin gerne mal allein. Und allein sein ist sozial isoliert sein. Aber allein deutet schon an, alles eins. Das reicht einem in dem Moment. Und das ist gut so. Es ist nicht negativ konnotiert. Also nicht negativ konnotierte Einsamkeit, können Sie so sagen, ist nicht, es gibt es gar nicht. Und wenn es so ist, dann muss man eben es Alleinsein nennen. Ich reite darauf nur deswegen, weil es sonst immer wieder Missverständnisse gibt. Wenn ich also Einsamkeit sage, dann meine ich, dass es unangenehm erlebt wird. Und wichtig ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Stress und Einsamkeit. Einsamkeit macht auch Angst, Erschöpfung und führt zu Hilflosigkeit, Depression, Arbeitslosigkeit. Das gehört alles, wenn man so will, in einen Dunstkreis. Aber der Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Stress ist ein ganz besonderer. Um den klarzumachen, möchte ich Ihnen kurz sagen, was Stress ist. Stress ist eine Notfallreaktion und im Notfall ist Stress super. Denn wenn der Löwe hinterm Zebra ist, her ist oder Sie auf dünnem Eis einbrechen, dann wollen Sie Energie mobilisieren, den Blutdruck hoch machen, Ihr Gehirn richtig auf Zack haben. Und wenn Sie wirklich um Ihr Leben kämpfen, gerade so jetzt eben, im Moment, dann können Sie sich wirklich um Verdauung, Wachstum, Immunsystem und Reproduktion später kümmern. Und die Notfallreaktion, die Stress auslöst, man kann die Notfallreaktion sogar schlicht und einfach Stress nennen, die hat das Zebra, die hat sogar der Löwe, die ist von der Evolution schon vor Jahrmillionen erfunden, diese Reaktion. Das ist ein Notfallknopf, der macht das alles auf einmal. Und das ist super, weil so kommen wir am schnellsten aus dem Notfall wieder raus. Wir werden optimiert, jetzt alles zu tun, um aus dem Notfall rauszukommen und uns um alles Unwichtige später zu kümmern. Wenn jetzt jemand chronischen Stress hat, dann gibt es ein Problem, denn er mobilisiert dauernd Energie. Das heißt, er hat dauernd zu viel Blutzucker im Blut und das heißt, nennt man auch Diabetes. Der Blutdruck ist dauernd hoch, das nennt man Hypertonie. Wenn die Hirnzellen dauernd auf Maximalleistung gestellt sind, kann es zu neuronalem Zelltod kommen, was wir noch gar nicht so lange wissen. Und wenn man mit der Verdauung ständig sozusagen interferiert, dann kann das zu Magengeschwüren führen. Wenn man das Wachstum unterdrückt, dann bleibt man klein, wenn man noch wächst. Und wenn man nicht mehr wächst, dann werden die Knochen schwach, weil die ständig an- und abgebaut werden. Und wenn man den Anbau reduziert und der Abbau bleibt gleich, dann werden die Knochen dünn, das macht Knochenbrüche. Wenn man das Immunsystem, das normalerweise ständig sich um Bakterien und Viren kümmert und die neutralisiert und auch dauernd in unserem Körper permanent entstehende Mutationen erkennt und auch sich um die kümmert, wenn man das runterregelt, diese Funktion, dann hat man mehr Infektionskrankheiten und mehr Krebs. Und naja, da muss ich über Reproduktion, um die Sie sich im Notfall wirklich nicht kümmern brauchen oder sollten, gar nicht mehr reden. Aber auch das gibt's und da gibt's entsprechende Hormonstörungen mit Amenorrhoe und Impotenz. Was Sie also hier sehen, ist Folgendes, dass die akute Notfallreaktion, wenn sie chronisch wird, ungünstige Konsequenzen hat. Nun, wann kommt es zu Stress? Die Leute schleppen, weil der Fahrstuhl kaputt ist, ihre Einkäufe in den fünften Stock, kommen oben an und sagen, ach, was ein Stress heute wieder mal. Und eigentlich hätten sie sagen müssen, wie gut, dass ich gerade wieder mal Stress abgebaut habe. Stress ist nämlich nicht das objektive Ausmaß an Unbill, das einem widerfährt. Stress ist was ganz anderes. Und um den Punkt sozusagen ganz klar zu machen, habe ich Ihnen hier mal einen Tierversuch mitgebracht. Der ist uralt und den hat man immer wieder gemacht. Und was Sie hier sehen, sind zwei Tierchen in zwei Käfigen mit einem Metallfußboden, sodass ein kleines Kästchen an den Metallfußböden beider Käfige hängt und über dem können die Käfige einen Elektroschock verabreichen, dem Tierchen, was da drin ist. An dem Bild sehen Sie nicht, weil das war mir zu viel Aufwand zu zeichnen, dass die Käfige in zwei verschiedenen Laboren stehen. Die Tierchen wissen nichts voneinander, die sehen sich nicht, die hören sich nicht, aber durch die beiden Kabel vom Schockkästchen sind ihre Käfige schicksalhaft miteinander verbunden. Wenn nämlich das eine Tierchen einen Schock bekommt, bekommt das andere auch einen Elektroschock. Der ist schmerzhaft, aber sonst macht er keinen Schaden. Nun unterscheiden sich die Situationen der beiden Tierchen dadurch, dass das eine einfach nur im Käfig hockt, das linke, und das rechte hat ein Lämpchen im Käfig und einen Schalter, so einen Druckschalter. Und bevor der Schock kommt, kurz davor, das kann man einstellen in dem Kästchen, geht das Lämpchen an und wenn dann das Tierchen, was in dem Käfig ist, rechtzeitig die Taste drückt, dann kommt der Schock nicht. Und zwar für das Tierchen nicht und für das andere Tierchen, weil die ja am gleichen Kabel hängen, auch nicht. Das Tierchen schaltet also den drohenden Schock ab. Nun kann man das Ganze so einstellen, dass es das Tierchen meistens schafft, aber manchmal nicht. Das heißt, manchmal bekommen beide Tierchen einen Elektroschock. Und meistens, wenn die Lampe vorher angeht und dann das Tierchen schnell genug ist, nicht. Wenn man nun nach einer Weile zum Beispiel Cortisonspiegel im Blut der Tiere misst, oder wenn man lange genug wartet, Wochen zum Beispiel, und dann Infektionsraten, Tumoren oder Herzinfarkte zählt oder gar Magengeschwüre, all das kann man machen, findet man was ganz Interessantes, nämlich eines der beiden Tiere, da sieht man Veränderungen und beim anderen nicht. Wo sieht man wohl die erhöhten Stresshormonkonzentrationen und die erhöhten Langzeitfolgen vom Stress? Etwa 70% der Leute, die man danach fragt, sagen, naja klar, beim rechten Tierchen. Denn das muss ja immer aufpassen. Und wenn das Lämpchen angeht, schnell die Taste drücken. Und manchmal ist es eben nicht schnell genug. Es muss offenbar nicht so einfach sein, das zu schaffen. Und manchmal schafft es das nicht. Und weil es immer aufpasst und immer was tun muss, hat es natürlich Stress. Und der andere, der, meine Kinder würden sagen, der hängt ab und deswegen hat er nicht viel. Also passiert dem auch nichts. Und deswegen hat er auch keinen Stress. Nun muss man wissen, wenn man jetzt wirklich nachguckt, ist es genau umgekehrt. Und das ist wichtig, sich klarzumachen, warum das so ist. Denn es zeigt eines, nochmal, das objektive Ausmaß an Widerwärtigkeit, an Unbill, ist in beiden Käfigen dasselbe. Woran liegt es also, dass das rechte Tier keinen Stress bekommt und das linke Tier Stress bekommt? Antwort: Am Ausmaß der subjektiv erlebten Kontrolle. Was das ist, möchte ich Ihnen dadurch klar machen, dass ich Sie bitte, sich mal in die Haut der beiden Tierchen hineinzuversetzen. Das rechte Tierchen, was denkt das wohl über seine Umgebung? Naja, die Lampe geht manchmal an und dann muss ich ganz schnell auf den Knopf drücken, denn dann passiert mir nichts. Und das schaffe ich auch meistens. Und manchmal bin ich echt zu lahm und dann kriege ich halt eins übergebraten. Naja, gerecht schießt mir, dann passe ich halt aber nächstes Mal wieder besser auf. Was denkt das rechte Tier? Was denkt das linke Tier? Kann machen, was ich will. Ich kriege halt irgendwann immer eins übergebraten. Und das macht Stress. Es ist nicht, und wir Menschen sind ja viel denkfähigere Wesen als diese beiden Labortierchen hier. Wir können also mehr planen, mehr erwarten, mehr überlegen und können deswegen noch viel stärker subjektiv erleben, dass wir in dem einen Fall eigentlich alles im Griff haben. Wenn was droht, machen wir das und dann ist alles gut. Und im anderen Fall gar nichts im Griff haben, denn es kommt immer irgendwas Schreckliches, einfach so, manchmal, und wir haben keinerlei Einfluss drauf. Und dieses Gefühl, das subjektive Erleben des Fehlens von Kontrolle über mein Schicksal, das ist das, was uns Stress macht. Und jetzt ist es nur ein ganz kleiner Schritt zur Einsamkeit und zum Stress. Wenn Sie nämlich wenig Sozialkontakte haben und es passiert Ihnen irgendwas, haben Sie ganz schnell Ihre Lage nicht mehr im Griff. Wenn Sie aber viele gute Kontakte haben, kann Ihnen im Grunde passieren, was will. Sie stützen sich einfach auf ihre Kontakte und die sind aus ihrer Sicht verlässlich und deswegen kann ihnen ja gar nicht so viel passieren. Zurück zu den besten Freunden. Beste Freunde kriegt man raus, indem man Leute fragt, sagt mal, wie viel habt ihr denn so? Da könnt ihr nachts um drei klingeln und bitten, dass ihr reingelassen wird, und das passiert auch. Ich erwähne das deswegen nochmal, weil man jetzt eine Untersuchung gemacht hat zur Güte des sozialen Systems, das einer hat. Könnten Sie jetzt auch fragen, ja, wie schätzen Sie denn so die Güte Ihres sozialen Netzwerks ein, über das Sie als Mensch verfügen? Und da erzählt Ihnen jemand irgendwas. Sie können aber auch gescheiter fragen und auch öfters. In diesem Fall war es 25 Mal. Und die Frage war immer dieselbe. Man hat die Leute angerufen oder per SMS benachrichtigt und dann sie gebeten, Folgendes zu tun. Überlegen Sie mal, wer der Letzte war, den Sie jetzt gerade vorhin getroffen haben, bevor wir angerufen oder die SMS geschickt haben. Und jetzt überlegen Sie, ob Sie den Letzten, den Sie getroffen haben, ob Sie den fragen könnten, ob Sie nachts um drei bei dem aufgenommen werden könnten, weil es Ihnen gerade nicht gut geht. Und das machen Sie über 2 Wochen verteilt 25 Mal. Und dann können Sie nachgucken, wie viele von denen, die der zufällig gerade als Letztes getroffen hat, sind denn von der Gestalt, dass er tatsächlich da klingeln und aufgenommen werden könnte. Und Sie können sich vorstellen, wer da angibt, bei jedem dritten oder vierten, oh ja doch, bei dem, der hat offensichtlich, er trifft immer wieder jemanden, bei dem er das Gefühl hat, das heißt, er hat das Gefühl, ich bin von Leuten umgeben, die mir Hilfe leisten könnten. Und wenn jemand da ein-, zweimal gesagt hat, naja, vielleicht der, dann erlebt er seine Sozialkontakte nicht so, dass er immer so mitdenkt, ah ja, bei dem könnte ich tatsächlich Hilfe bekommen. Sie schätzen also die Qualität nochmal des subjektiv erlebten sozialen Netzwerks. Ja, wie gut funktioniert denn mein Bekanntenkreis? Das schätzen Sie auf diese Weise ziemlich gut ab. Und dass es ziemlich gut war, sehen Sie unter anderem daran, dass was rauskommt, wenn Sie Stress im Speichel bestimmen, das hat man gemacht, man hat einen kleinen Wattebausch im Speichel, das geht ziemlich gut, vor allem weil im Speichel, da haben Sie nicht die Blutkonzentration, weil im Stresshormon wird ganz schnell ausgeschüttet, da haben Sie eine Zacke im Blut und dann geht die wieder weg und dann haben Sie so ein Gezacke im Stresshormonspiegel, was Sie aber wollen ist eigentlich, wie viel ist denn da so über die Zeit da und das kriegen Sie im Speichel, das glättet sozusagen die Höcker im Blut, kriegen Sie im Speichel viel besser mit. Deswegen man eben den Speichel untersucht hat. Und jetzt haben Sie Qualität des sozialen Netzwerks, und zwar empfundene Qualität. Es geht ja gar nicht darum, ob der wirklich klingelt und dann die reingelassen wird. Es geht darum, ob er das Gefühl hat, der wäre so für mich, wäre so einer, der mir hilft. Ja. Und was Sie hier sehen, ist auf der Achse hier Social Support und auf der Achse Stresshormonspiegel und Sie sehen, das ist ein ganz klarer, linearer, negativer Zusammenhang nach dem Motto, je besser das sozial erlebte soziale Netzwerk, desto geringer der Stress. Gemeinschaft puffert Stress ab, Einsamkeit erhöht Stress. Stress, habe ich gerade schon gesagt, macht weniger Immunabwehr, mehr Infektionen, mehr Krebs. Macht aber nicht nur das, macht auch mehr Hypertonie, mehr Diabetes, mehr Herzinfarkte und mehr Schlaganfälle. Wenn Sie so wollen, Stress ist eine Erhöhung aller möglichen Risikofaktoren für verfrühtes Versterben, also für eine erhöhte Mortalität. Es ist nicht nur einer, es ist über verschiedene Mechanismen für alle möglichen, ich sag mal, Zivilisationskrankheiten der modernen Welt, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Infektionskrankheiten, maligne Erkrankungen, das ist es ja, woran wir versterben und das ist es, was Stress langfristig macht. Zurück zur Einsamkeit. Da gibt es einen Hintergrund, der dafür sorgt, dass Einsamkeit zunimmt. Und zwar nicht jetzt gerade wegen Corona oder so, sondern über die Jahrzehnte hinweg. Und es gibt eben drei tatsächlich über Jahrzehnte hinweg bestehende, man könnte von Megatrends sprechen, wenn man das will. Man kann auch einfach Trend sagen, mir ist es egal. Ich habe es mal Megatrend genannt, weil es wird auch allgemein so genannt. Nämlich wir haben Singularisierung, Urbanisierung und Mediatisierung. Ganz kurz nur zu diesen Trends. Die Anzahl der Single-Haushalte nimmt zu, die der mehr als drei oder drei und mehr Leute, also Familienhaushalte, nimmt ab. Und zwar ganz deutlich in Deutschland, man kann auch sagen in der ganzen westlichen Welt. Man kann auch ganz andere Sachen untersuchen. Die schönste Arbeit, finde ich, ist die hier, wo man eine gute Viertelmillion englischsprachiger Bücher, Belletristik, durchgesucht hat nach der Häufigkeit des Vorkommens der Worte ich und wir. Und diese Bücher stammten aus den letzten 50 Jahren. Und wenn man das über 50 Jahre hin untersucht, dann kommt tatsächlich raus, dass das Wort Ich um 42% zunimmt und das Wort Wir um 10% abnimmt. Wir sind also eher auf uns bezogen und weniger auf die Gemeinschaft bezogen. Also Singularisierung zeigt sich nicht nur in der Wohnraumstatistik, es zeigt sich auch in unseren kulturellen Produktionen. Und das sind schon sehr weit entfernte Variablen. Ich will mal salopp sagen, alles dazwischen wird zwar wahrscheinlich auch zeigen und ich muss Ihnen das nicht weiter erklären, dass hier ein deutlicher Trend offensichtlich vorliegt. Urbanisierung, ja, der Trend zur Verstädterung ist auch ganz offensichtlich hier in Zahlen. 1900 waren 13% der Weltbevölkerung in Städten lebend. Im Jahr 2007 haben wir die 50%-Marke weltweit geknackt als Menschheit. Und jetzt sind wir bei über 50%. In Europa sind wir jetzt schon bei 70% Städtern. Und weltweit werden wir 2050 oder noch davor bei 70% Städtern sein. Also die Urbanisierung in den 150 Jahren von 1900 bis 2050, die haben wir definitiv. Jeder kennt jeden im Dorf und in der Stadt kennt man niemanden oder fast niemanden. Und das ist ein Problem, denn Sozialkontakte, die sind ja die man erlebt, wo man wirklich welche hat und nicht nur, wo man an einem vorbeiläuft und dabei merkt, dass man mit dem eben gerade keine sozialen Kontakte hat. Also die Stadt ist voller frustraner Erlebnisse, das Dorf ist voller glückender Sozialkontakte. Holzschnittartig gesprochen, aber Sie verstehen, was ich meine. Medialisierung, da sage ich gar nichts, da haben schon genug andere Bücher drüber geschrieben. Die Studien dazu, ganz klar, dass wir, wenn wir mehr Medien nutzen, geht es uns nicht so gut. Wir sind auch einsamer, unzufriedener mit unserem Leben. Wir werden suizidaler, große amerikanische Studie an 500.000 Leuten von 13 bis 18, die tatsächlich umso suizidaler sind, je mehr sie Medien konsumieren und wo tatsächlich in den USA in diesem Beobachtungszeitraum von etwa 7 Jahren bei Männern die tatsächlich erfolgten Suizide um 30% und bei jungen Frauen um sage und schreibe 100% gestiegen sind, korrelierend mit dem Medienkonsum. Die Megatrends gibt und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Einsamkeit und verstärken sich sogar gegenseitig. Wenn Sie mehr in der Stadt sind, sind Sie eben auch mehr vorm Bildschirm. Wenn Sie mehr vorm Bildschirm sind, sind Sie eher allein, beziehungsweise eher im Singular. Und wer im Singular ist, der hat wiederum auch weniger Leute, mit denen man beim Abendessen spricht und hockt deswegen wieder vorm Bildschirm. Deswegen passt das eben alles zusammen. Und wenn Sie mehr selbstbezogen sind, sind Sie auch oft mehr empathisch. Und das hängt wiederum mit der Medialisierung zusammen. Man hat ganz klar gefunden, dass je mehr ein Jugendlicher vor Medien verbringt, desto weniger Empathie hat er für seine Eltern und für seine Freunde, also desto weniger Mitgefühl. Und das ist ja dann wieder etwas, was einem auf sich selbst zurückwirft. Und so wirkt eben Mediatisierung und Singularisierung zusammen. Und auch findet man, dass die Empathie immer mehr abnimmt. Das ist im Lauf von 40 Jahren gemessen, immer mit dem gleichen Messinstrument. Also dem Fragebogen, womit man das Gefühl, aber auch die Gedanken abgefragt hat. Und wir sehen hier ganz schnell, dass eben Empathie tatsächlich das Mitgefühl abnimmt. Was ist daran in Zeiten von Corona besonders wichtig? Das möchte ich Ihnen auch kurz darstellen. Zum Stress. Stress macht weniger Immunabwehr. Und hier gibt es diesen dummen Teufelskreis, dass Sie, wenn Sie sozial isoliert sind, haben Sie mehr Stress, eine reduzierte Immunabwehr. Und dadurch ein vermehrtes Risiko an Infektionskrankheiten und deswegen wollen sie sich erst recht sozial isolieren. Und das ist natürlich ein Teufelskreis und der besteht tatsächlich, ein Herr Sheldon Cohen hat seine wissenschaftliche Karriere darauf gegründet, der hat immer das gleiche Paradigma verwendet, er hat nämlich gesunden Probanden, die bekamen auch Geld dafür, Grippeviren in die Nase getan. Meistens waren es bestimmte Grippeviren, manchmal waren es aber auch Corona-Erkältungsviren, also er hat Erkältungsviren den anderen in die Nase gebracht. Und Sie wissen, dass 4 der 7 bekannten Coronaviren, SARS-CoV-2 ist eine von den 7, der ist der neueste Virus, aber 4 der vorher bekannten 6 Coronaviren sind Erkältungsviren und 30% aller Erkältungen gehen auf Coronaviren zurück. Herr Cohen hat also sicher seine Experimente auch mit Coronaviren gemacht. Deswegen sind die nicht irrelevant für die Pandemie, die wir jetzt gerade haben. Und was er zum Beispiel gemacht hat, er hat bei seinen Versuchspersonen das Stressniveau gemessen, also nach Stress gefragt und dann eben allen das Erkältungsvirus in die Nase getan, um dann zu gucken, wer steckt sich an. Sie wissen, nicht jeder, der Erkältungsvirus ausgesetzt ist, kriegt auch eine Erkältung. Und nicht jeder, der sich Corona ausgesetzt ist, kriegt Corona. Wichtig ist das deswegen, weil das auch ganz klar zeigt, was Herr Cohen rausbekommen hat. Wenn nämlich das Stressniveau gering war, dann haben etwa 25% der Leute eine Erkältung bekommen. Und wenn das Stressniveau hoch war, 50%. Stress macht also eine Verdopplung des Risikos, eine Erkältung zu bekommen, wenn Sie Erkältungsviren definitiv ausgesetzt waren. Mit anderen Worten, Stress reduziert die Immunabwehr, die sie aber brauchen, um eben das Virus nicht zu kriegen. Noch spezifischer ist das folgende Experiment. Der Herr Cohen hat die Anzahl der sozialen Beziehungen gemessen, hat also bestimmte Dinge abgefragt. So ähnlich wie in der Studie vorhin, nur ein bisschen einfacher noch, weil so gut hat man das damals noch nicht gemacht. Wichtig ist aber, er hat eben geguckt, wie alleine ist jemand oder wie nicht alleine, also wie sozial aufgehoben und wie viel Sozialkontakte hat jemand. Und schauen Sie mal das Ergebnis an. Wieder haben alle das Erkältungsvirus in die Nase bekommen. Und Sie sehen, bei 1 bis 3 Sozialkontakten, sprich mehr Stress, haben Sie über 60%, die sich hinterher, also die in die Infektion hatten. Und bei über 6 Sozialkontakten hatten Sie noch gut 30. Also Sie haben hier wieder eine Verdopplung der Infektionsrate mit zunehmender Einsamkeit. Einsamkeit nimmt uns also unsere Abwehr gegen das Virus, und solange wir nicht geimpft sind, ist unsere Abwehr alles, was wir gegen das Virus haben. Das ist wichtig. Ich komme damit zum Ende. Einsamkeit ist etwas, das durch die Corona-Krise noch befeuert wurde, das aber schon vor der Corona-Krise ein Zustand war, der unangenehm erlebt wird, weil er nämlich unser Schmerzzentrum aktiviert und deswegen tatsächlich etwas ist, was wir nicht mögen. Und Einsamkeit ist etwas, was uns nicht verlässt, wenn uns Corona, die Pandemie, wenn die sich verabschiedet, was ja hoffentlich bald geschehen wird, sondern was weiter aufwärts gehen wird, weil es diese Trends gibt, die die Einsamkeit befeuern. Es wird uns also gar nichts anderes übrig bleiben, als uns weiter besser darum zu kümmern, dass Einsamkeit wieder in den Rückwärtsgang geht. Und dazu gibt es eine ganze Menge Dinge, die man tun kann. Wie immer in der Medizin ist die Diagnose das Wichtigste, wenn man mit der Therapie beginnen will. Und ich hoffe, ich habe Ihnen einiges Wesentliche über die Diagnose, nämlich zu den Entstehungsbedingungen von Einsamkeit, gesagt. Aus der Folge natürlich auch folgt einiges, was man tun kann, um Einsamkeit und alle Folgen, die das hat, zu reduzieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.